Sehr Pfister, danke, dass Sie für das Interview zugesagt haben. Würden Sie sich kurz vorstellen, wer Sie sind Kürzer und was Sie so machen?
Kürzer Graf, danke für die Einladung. Mein Name ist Gerhard Pfister. Ich bin Nationalrat für die CVP aus dem Kanton Zug, seit 2003 im Parlament und Präsident von der CVP Schweiz.
Und wie läuft der Wahlkampf?
Streng. Wir haben gerade gestern einen Wahlsonntag gehabt, den zweitletzten Wahlsonntag für kantonale Wahlen. Jetzt in einer Woche kommt dann noch der Kanton Tessin. Und das Ergebnis für die CVP war durchzogen. Wir haben das beste Resultat für unsere Regierungsräte. Wir haben in Basel-Land den Wähleranteil sogar ein bisschen steigern und alle Sitze können heben. Und in Luzern sind wir ein bisschen ein Opfer geworden von der grünen Welle.
Sie sind, glaube ich, alle ein bisschen bürgerliche Parteien geworden am Herrn Pfister. Was mich sehr fasziniert, ist, wie die CVP stark ist in der Zentralschweiz. Können Sie mir da erklären, warum?
Ja, das hat vor allem historische Gründe. Die CVP ist rausgegangen aus der katholisch-konservativen Partei und die war die Partei, die in diesen Kantonen die absolute Mehrheit hatte, die grosse Mehrheit hatte. Aber wir müssen auch schauen, dass wir auch in anderen Kantonen, wo die CVP jetzt nicht gerade wo für die CVP nicht zu den Stammlanden gehört, dass wir auch dort wieder vorwärts machen. Und darum freut mich eigentlich das Resultat im Basel-Land von gestern umso mehr.
Was sind für Sie christliche Werte?
Man muss unterscheiden. Für mich persönlich, für einen Menschen persönlich, sind christliche Werte das, was er mit seinem Glauben verbindet, mit seinem christlichen Glauben. Das sind die Werte, die ich mit Erziehung auch mitbekommen habe. Und dann in der Politik sind es christdemokratische Werte. Das sind vor allem die beiden wichtigsten Werte sind sicher Freiheit, die Würde vom Menschen, wo die Freiheit beachtet, und Solidarität. Ich glaube, das sind für die CVP die wichtigsten Werte.
Und was hat sie politisiert, wo sie jung sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, politisiert hat mich die Familie und mein Umfeld. Also mein Vater ist im Kantonsrat gsi, mein Grossvater war im Kantonsrat. Politik war bei uns immer sehr selbstverständlich gsi, etwas, wo wichtig ist, nicht das Wichtigste im Leben, aber wo wichtig ist. Man hat sich engagiert für die Gemeinschaft und insofern bin ich sehr früh mit politischen Fragen in Kontakt gekommen, habe mich auch dafür interessiert. Und dann bin ich eines Tages einmal angefragt worden von der CVP Oberäger, ob ich in einer Kommission möchte mitschaffen. Und dann hat es angefangen.
Ja. Und Sie haben ja auch noch den Doktor gemacht in Philosophie.
Ich habe den Doktor gemacht in Germanistik und Philosophie. Aber doktoriert habe ich in Germanistik.
Wie können Sie Philosophie in die Politik hineintragen?
Ja, also man darf es nicht übertreiben, aber ich glaube, das Philosophiestudium hat einen grossen Vorteil, dass man das Grundsätzliche von einem Problem anschaut, dass man an die grundsätzlichen Fragen geht und dass man und das hilft einem auch in der Politik, weil auch in der Politik geht es zuerst einmal um Grundsätze, geht es um Haltungen, wie man ein Problem will lösen und dort hilft Philosophie durchaus etwas. Aber man muss in der Politik sehr viel Informationen verarbeiten, man muss sehr viele Akten lesen, man muss sehr in Details hineingehen und das ist dann schon Handwerk.
Was mich sehr würde interessieren, Ihre philosophische Definition von Macht.
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage und da muss ich jetzt ein bisschen überlegen.
Wir haben Zeit.
Ja, danke. Ich glaube, also Macht ist Einfluss über andere Menschen, das, wenn man es mal so anschaut. Und in einer Demokratie ist die Macht von Menschen über andere Menschen immer sehr stark kontrolliert. Durch die Institutionen, durch zum Beispiel Wahlen. Man muss immer wieder gewählt werden, man hat eine kleine Macht und auch durch Transparenz. Ich glaube, das sind die wichtigen Werte, wo die Macht auch immer demokratisch können regeln und einschränken. Aber es ist natürlich nötig, dass auch in der Politik, wie in den Unternehmen, wie in der Wirtschaft, wie eigentlich im ganzen Leben, jemand auch muss Verantwortung übernehmen, jemand auch muss vorangehen, jemand auch muss gestalten können.
Das haben Sie ja in vielen Interviews gesagt, möchten Sie gerne. Warum?
Ich glaube, ich bin ein Mensch, wo gern führt, wo gern vorangeht. und die gerne gestaltet. Und die Politik gibt einem da sehr viele Möglichkeiten. Man muss auf Menschen zugehen, man muss motivieren können, man muss und in Bern oben, das sage ich auch immer, oder? In Bern oben ziehen ist ein wahnsinnig schönes Privileg. Ich mache das sehr gern, weil man dort wirklich an der Zukunft von der Schweiz mitschaffen kann. Und das ist sehr faszinierend.
Wie würden Sie den Mensch philosophisch beschreiben, oder die Menschen?
Der Mensch ist, so eine klassische Definition, der Mensch ist ein Lebewesen, das Vernunft hat. Und das zeigt auch seine Einzigartigkeit. Ich glaube, das Denken können, das freie Denken können, das ist etwas, was den Menschen auszeichnet, was seine Würde ausmacht. Oder?
Und für Sie das Thema Behinderung, wie tangiert Sie das? Und vielleicht auch auf der philosophischen Ebene, wie würden Sie Behinderung beschreiben?
Behinderung, glaube ich, ist gerade, ich kann es jetzt vielleicht nur so in der Schweiz sagen, wie ich das in der Schweiz sehe. Ich glaube, wir haben Menschen in unserer Gesellschaft, die ein Andersartig sind, die eine Beeinträchtigung haben. Und ich glaube, die Schweiz muss schauen, dass sie diesen Menschen, auch wie jedem anderen Mensch, seine Würde kann behalten und seine Würde kann geben. Ich glaube, da müssen wir sehr gut darauf achten. Das heisst, dass Menschen mit Behinderung anders sind, aber in einem gewissen Sinn, glaube ich, sind sie dann eben gleich wie alle. Sie sind eigentlich gleich wie alle anderen Menschen, aber sie haben eine Beeinträchtigung.
Es ist einfach für mich auch eine Vielfalt, oder? Also das Leben an und für sich sind ja nicht nur Stereotypen, und eine Behinderung gehört einfach auch zum Menschsein oder zu der Gesellschaft an und für sich dazu, oder?
Ja, natürlich. Und ich glaube, die Art, wie eine Gesellschaft mit Menschen mit Beeinträchtigung eingeht oder umgeht, das zeichnet ihre Gesellschaft eigentlich aus. Ne?
Und für die CVP, was gibt es da für Berührungspunkte mit Behinderung? Also,
ich glaube, CVP betrachtet jeden Menschen als gleichwertig und jeder Mensch hat seine Würde. Das ist für uns ganz, 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 ganz wichtig. Und wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit Beeinträchtigungen eben auch zu dieser Hilfe kommen, zu dieser Unterstützung kommen, die sie auch brauchen.
Aber das mit der Barrierefreiheit, oder? Das ist ja dann immer auch schwierig, zu dieser Würde zu kommen, wenn man extra Effort muss leisten, um gleich lange Spiesse zu haben.
Ja, das sind wir sicher noch nicht so weit, wie wir könnten sein. Ich glaube, die sogenannte Barrierefreiheit ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Vielfach stelle ich aber auch fest, es ist nicht böse Wille, sondern es ist, dass man sich nicht in die Situation von Menschen mit Beeinträchtigungen hineinversetzen kann, dass man nicht daran denkt. Aber ich glaube, wir machen da durchaus Fortschritte.
Ich würde es cool finden oder gut finden, wenn Barrierefreiheit gesellschaftlich diskutiert würde und nicht nur uns so in die Schuhe geschoben würde, weil ob jetzt eine ältere Person mit Gehwagen oder eine junge Familie mit Chaisenwagen, es würde jedem helfen. Oder?
Ja, ich kann jetzt zu wenig beurteilen, ob... Also in Ihrer Wahrnehmung ist das offensichtlich ja, so, dass das euch überlassen wird und dass ihr euch darum bemühen müsst. Aus meiner Sicht stellt sich schon dar, dass wir in diesem Bereich sehr viel Fortschritt erzielt haben, aber dass wir natürlich noch weiter gehen müssen. Ich glaube nicht, dass es etwas ist, wo ein grosser Teil der Gesellschaft sagt, das ist nicht wichtig, aber es ist manchmal so, man denkt auch wirklich nicht daran.
Ja, und dann ist es, glaube ich, unsere Pflicht, auch ein bisschen rauszugehen und halt wirklich auch mit dem Problem angehen und den Dialog suchen.
Ich glaube auch, oder? Es ist wirklich manchmal auch wichtig, dass man versteht, wo sind die Herausforderungen von Menschen mit Beeinträchtigung. Und das ist manchmal auch ein Problem, dass das vielleicht die grosse Mehrheit gar nicht weiss.
Und für Sie als Politik, eines von Ihren Schwerpunkten ist ja Bildung.
Ja.
Und was ist für Sie Bildung?
Eine gute Bildung zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Mensch, jeder junge Mensch natürlich vor allem, es gibt aber auch natürlich Erwachsenenbildung, aber jeder junge Mensch Chancen bekommt, die Schule zu besuchen, die ihm dann ermöglicht, dass er ein selbstbestimmtes Leben kann führen kann. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, was die Schule muss können machen. Sie muss Jugendliche können befähigen, eine selbstständige Zukunft können zu gestalten. Das wird immer anspruchsvoller. Weil die Zukunft, also es verändert sich alles sehr viel schneller. Und es ist noch sehr schwierig, heutige Kinder müssen auf eine Zukunft vorbereiten, die man gar noch nicht richtig kennt. Wenn man zum Beispiel weiss, dass von den jetzigen Erstprimarklässlern am Ende von ihrer Schulzeit gehen 40% in einen Beruf, den es heute noch gar noch nicht gibt, dann sieht man, dass es enorm schwierig ist, Kinder auf ihre Zukunft vorzubereiten.
Haben Sie da Strategien? Weil eben Elementa ist ja auch eine Schule, die Sie mitprägt, oder?
Ja, ja, ist eine Schule, die mir gehört und die ich aufgebaut habe. Und dort gehen wir, darum heisst sie Elementa, dort versuchen wir, jedes Kind so zu nehmen, wie es ist und seine eigenen elementaren Stärken wirklich zu fördern. Ich glaube, das ist das, was eine Schule heute muss machen. Sie muss jeden Mensch, jedes Kind so nehmen, wie es ist und schauen, wo hat sein wirklich ein Element, sein Potenzial, und das muss man sehr stark fördern.
Und wie wird das denn gemacht? Also nur ganz kurz.
Aber es wird so gemacht, dass wir jedem Kind einen individuellen Wochenplan geben. Jedes Kind arbeitet nach einem individuellen Rhythmus. Es wird auch so gemacht, dass wir eine Schule sind, wo die Kinder den ganzen Tag bei uns sein können und dann auch von Lehrpersonen immer auch betreut werden, dass die Hausaufgaben in der Schule gemacht werden, dass wenn sie heimgehen, dass keine Hausaufgaben mehr machen müssen. Also von dort her wird es so gemacht, dass wir uns sehr, sehr stark um die Individualität vom einzelnen Kind kümmert.
Wie ist denn das Klassenvolumen? Das habe ich eben gesucht und nirgends gefunden.
Also Klassenvolumen, Klassengröße ist maximal 15 Kinder pro Klasse.
Weil eben, das gehört mir auch oft in der Regelschule, dass immer mehr auch gespart wird und immer mehr Schüler reingedrückt wird.
Ja, wir haben da im Kanton Zug haben wir noch gute Verhältnisse. Der Kanton Zug ist sehr ein reicher Kanton, der sehr viel Geld auch in Bildung nach wie vor auch zu Recht investiert. Und da haben wir das Problem eigentlich weniger. Aber es gibt natürlich schon Klassen, auch im Kanton Zug, wo weit über 20 Kinder drin sind. Und dort wird es dann schon schwierig, die Individualität der einzelnen Kinder zu fördern. Aber man muss auch sehen, wir müssen auch verantwortungsvoll mit den Steuergeldern umgehen und müssen dort immer einen Ausgleich finden zwischen dem, was man gerne machen würde und dem, was möglich ist.
Ich denke einfach, wenn man so Kantone anschaut, wo spart in der Bildung, wir haben ja keine Bodenschätze und nichts. Das einzige Gut, was wir haben, sind ja die Jungen, die vorwärts gehen, oder?
Das ist richtig, oder? Wir haben aber auch, das darf man auch immer wieder sagen, wir haben eines der weltbesten Bildungssysteme. Wir haben insbesondere bei der dualen Berufsbildung haben wir einen Trumpf, wo einzigartig ist in der Welt. In Deutschland, in Österreich gibt es noch etwas Ähnliches. Aber unser Berufsbildungssystem ist zum Beispiel verantwortlich dafür, dass wir eine relativ tiefe Jugendarbeitslosigkeit haben. Das heisst, wir haben ein sehr gutes Bildungssystem, aber wir müssen natürlich auch Sorge dazu und schauen, dass es sich weiterentwickelt. Und wir müssen halt immer auch ein bisschen schauen, was ist finanziell verkraftbar.
Und wie sehen Sie das? Muss man nicht anfangen, auch am Schulsystem ein bisschen Druck wegzunehmen, weil ja die Leute werden ja älter. Also ich verstehe manchmal nicht, warum man die kleinen Knöpfe so schnell muss durchbekommen, wenn die nachher 100 werden.
Ja, also ich glaube, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, wenn man wirklich in die Schule hineingeht, dann sieht man eigentlich, dass die meisten Kinder extrem gern Leistungen erbringen wollen. Es ist nicht so, dass man sie muss zwingen, im Gegenteil, man muss sie manchmal eher ein bisschen bremsen. Ich glaube, es ist ja normal, jeder junge Mensch will einmal grundsätzlich etwas leisten, will einmal etwas werden, will einmal etwas lernen. Und insofern glaube ich nicht, dass die in der Schule eigentlich zu stark überfordert sind. Das glaube ich nicht. Aber man kann sich natürlich fragen, wenn so ein langes Leben nachher kommt, lange das, was an Bildung reingegeben wird, so früh? Und dort ist es schon so, man muss schauen, dass auch während der Berufszeit sich die Menschen immer wieder weiterbilden können, weil der Arbeitsmarkt, die Welt verändert sich eben, wie gesagt, sehr, sehr schnell.
Und mich würde noch sehr interessieren, wie Sie persönlich zum integrativen Schulsystem stehen.
Grundsätzlich stehe ich dahinter. Grundsätzlich befürworte ich das integrative Schulsystem. Aber man muss auch sehen, für die Lehrpersonen wird das bei gewissen Schülern und bei gewissen Klassengrössen sehr, sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, es wäre manchmal wirklich auch den Kindern mehr dient, wenn man sie für gewisse Sachen würde auseinandernehmen, wenn man wirklich wieder ein bisschen individueller sein könnte, als dass man alle in eine Klasse hineinrührt.
So wie Finnland,
glaube ich. So ähnlich wie Finnland, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen, aus meiner Sicht müssen wir den Lehrpersonen wieder mehr Möglichkeiten geben, dass sie selber können auch ein bisschen entscheiden, wo macht das Sinn, bei welchem Mensch macht das, ist das eine gute Sache, welche Kinder brauchen jetzt vielleicht halt noch ein bisschen eine andere Förderung oder eine andere Betreuung. Ich glaube, dort müssen wir noch ein bisschen flexibler werden.
Wenn jetzt jemand kommt zu Elementen mit Beeinträchtigung, ist Ihre Schule offen für das?
Ja, wir sind grundsätzlich offen für das. Wir verlangen natürlich schon eine gewisse Eignung, das machen wir. Wir machen mit den Kindern auch Tests, ob sie dem Programm können folgen können. Aber wir haben im Moment haben wir ein stark hörbehindertes Kind.
Ah, cool.
Und das ist jetzt eine Herausforderung für die Lehrpersonen, oder? Weil stark hörbehinderte Kinder, da muss sich die Lehrperson anstrengen, weil die lesen ja dann vom Maul ab. Und da haben wir mit den Lehrpersonen auch müssen arbeiten und die haben das auch ein bisschen müssen eingewöhnen. Aber soviel ich höre, läuft das sehr, sehr gut.
Weil ich komme auf das zu sprechen, CVP hat das Positionspapier rausgegeben. Und ich gebe bei diesen drei Punkten an einem grundsätzlich sehr recht, dass das Kindeswohl im Mittelpunkt muss stehen, oder? Aber wo ich dann ein bisschen wirklich Bauchweh überkommen ist, wenn man sagt, das separative und das integrative Schulsystem ist gleich zu schätzen zum Fördern. Ich bin noch separativ gefördert worden und ich sage nicht umsonst, es war für mich so wie im Film «Einer flog übers Kuckucksnest». Und dann habe ich schon immer ein bisschen das Gefühl, im separativen Schulsystem gibt es ja keine Noten. Und dann wird es enorm schwierig, in den ersten Arbeitsmarkt hineinzukommen. Und dann wird man wie wollte ich jetzt das sagen, ein bisschen böse abgestellt in so eine Werkstatt oder in einem Bürobetrieb. Obwohl ich das sehr auch cool finde und gewisse auch, aber wenn jemand Ambitionen hat, ist er ein bisschen verloren.
Ich sehe den Punkt, oder? Und wir haben in unserem Papier haben wir das so gemeint, dass wir sagen, man soll die beiden Sachen nicht mit gegeneinander ausspielen. Okay. Oder? Ich glaube, es gibt nicht. Grundsätzlich ist der integrative Ansatz sicher der bessere. Das ist klar. Aber es gibt auch wirklich Kinder oder es gibt auch wirklich Jugendliche, wo dort nicht zurechtkommen. Und ich glaube, es gibt auch Situationen, wo die Lehrperson halt wirklich überfordert ist mit vielleicht ein bisschen zu viel verhaltensauffälligen Kindern. Und dort muss man dann manchmal wirklich schauen, dass man auch die anderen Kinder ein bisschen genug fördert. Ich glaube, man muss wirklich in jeder Situation auch können der Lehrperson die Möglichkeit geben, dass sie ein bisschen entscheiden kann. Oder? Aber wir finden, der integrative Ansatz ist gut, aber er hat auch Grenzen. Oder? Ich kann verstehen, dass das bei Ihnen in Ihrer Schullaufbahn offensichtlich besser gewesen wäre, wenn ein integrativer Schulansatz schon da gewesen wäre. Aber man muss auch sehen, auch der hat seine Grenzen.
Das ist so. Also, eben, ich sage auch, wenn jemand sich nicht wohlfühlt, oder, dann fühlt er sich vielleicht wohl in einem sozial reicheren Umfeld. Richtig. Oder? Aber ich würde einfach sagen, am Anfang sollte man mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und darum sage ich, sollte man den Druck nicht rausnehmen, um ein bisschen mehr Zeit zu haben.
Das ist richtig, oder? Und vor allem, ich glaube, was Sie richtig gesagt haben am Anfang, oder? Man sollte zuerst einmal schauen, dass in einer, ich sage jetzt, in einer allgemeinen Schulregelklasse geht, oder? Weil es kann nicht sein, dass Sie dann zum Beispiel eben, wenn Sie ein bisschen mehr leisten wollen, dass Sie dann nicht dazukommen, Ihre Leistung dann wirklich zu bringen. Und auch nicht, ich sage jetzt, Zeugnis heim zu bringen, wo gleich sind wie die Zeugnisse von anderen.
Aber das andere Problem, das ich dann auch wieder sehe im integrativen Schulsystem, ist, wenn jemand das schafft, an so einer Schullaufbahn und nachher einen SEC-Abschluss hat oder sogar noch höher, einen Job zu finden im ersten Arbeitsmarkt ist dann auch schwierig. Und dann höre ich auch von vielen Institutionen, die kommen dann auch wieder so in eine Werkstatt und fragen sich dann auch, warum habe ich in der Schule so Leistung gebracht und nachher muss ich so einen niederschwelligen Job machen.
Ja, das ist völlig richtig. Ich glaube, die Arbeitswelt muss sich auch können anpassen auf die speziellen Bedürfnisse. Das macht sie zum Teil auch, das macht sie noch zu wenig. Ich glaube, eine grosse Chance ist Digitalisierung. Weil ich glaube, dort gibt es Möglichkeiten, auch für Menschen mit Beeinträchtigung, dass sie die gleiche Arbeit machen können wie Menschen ohne Beeinträchtigung. Ich glaube, dort haben wir Chancen und dort muss die Wirtschaft noch ein bisschen zulegen. Oder? Also wir haben bei meinen Mitarbeitenden auf dem Generalsekretariat habe ich auch Menschen mit leichter Beeinträchtigung und die machen einen hervorragenden Job und sind genau gleichgestellt wie alle anderen.
Also so wie ich höre, sind Sie aus der Digitalisierung eine Chance?
Es ist eine Entwicklung, die kommt und ich glaube, sie hat, natürlich hat sie Risiken, aber sie hat aus meiner Sicht, gerade für Menschen mit Behinderungen, mit Beeinträchtigungen, hat sie eine grosse Chance.
Aber da sieht man dann auch, wie alles im Leben hat es auch eine Kehrseite, ja. Oder? In die Werkstätte, oder, wo ja. Einpacken und niederschwellenden Job machen, wird dann halt auch wieder wegrationalisiert, ja. Weil der Roboter halt gleich effizienter und schneller ist, oder? Ja. Was machen wir denn mit denen?
Ja, eben, ich glaube, man muss auch dort schauen, was kann ein einzelner Mensch leisten, zu was ist er im Stand. Und ich glaube, es gibt, gerade im Kanton Zug gibt es zum Beispiel eine hervorragende Institution wie ZUWB, wo immer auch wird schauen, dass eben Menschen, wo dann mit der Digitalisierung nicht mitkommen, dass die auch noch einen anständigen Job machen können. Ich glaube, man muss das wirklich auch bei jedem Einzelnen halt immer ein bisschen anschauen. Aber es ist schon so, niederschwellige Arbeiten werden zunehmend rationalisiert und wegrationalisiert und digitalisiert. Und das schafft auf der anderen Seite auch wieder ein Problem.
Und was ich mir wünschen würde, im gesamten Bewusstsein der Menschen auch in der Schweiz, dass vielleicht jetzt durch das, dass immer mehr Jobs wegfallen, ja. Halt auch Zeit rum ist und dass man sollte wieder die musischen Fächer, also musischen Berufe mehr sollte schätzen. Weil wenn ich so eine Arbeit mache, wie jetzt mit Ihnen, wird das mir als Hobby ausgelegt von vielen. Und ich denke, ich habe mich recht gut vorbereitet und das ist für mich kein Hobby mehr, mit Ihnen so ein Interview führen. Aber wie bringt man den Menschen wieder zu den Sport, außer jetzt Fußball, Tennis und Eishockey, das gleich zu wertschätzen wie einen normalen Beruf?
Also eben bei den Spitzensportarten, Fußball, Eishockey, dort kann man ja eigentlich aus seinem Talent einen Beruf machen, aber es gibt zum Beispiel Leichtathleten, die mindestens eben so lang und so intensiv trainieren und es nie dazu können bringen, dass sie von ihrem Sport können leben können. Das ist eine Ungerechtigkeit, aber das hat eben auch etwas damit zu tun. Welche Sportart kommt, welches Publikum über. Und ich glaube, das ist bei ihrer Arbeit, oder? Sie haben ja das Ziel, eine Art Influencer zu werden, oder? Ja. Und auch sie, aber bei ihrer Arbeit ist das vermutlich genau das Gleiche. Ich glaube, sie dürfen nicht aufgeben, sie müssen warten, bis sie auf eine gewisse Anzahl von Klicks kommen, von Betrachter kommen. Und dann kann es auch laufen, oder? Dann kann man auch Geld verdienen. Ich glaube, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, wo halt eben auch das sich durchsetzt, wo von den meisten Leuten oder von gewissen Leuten gekauft wird. Und insofern kann ich sie nur ermuntern, an dem unternehmerischen Risiko weiterzufahren.
Das würde ich gerne machen. Ich danke auch Ihnen, dass Sie gekommen sind. Aber ich sehe auch bei Elementor gibt es, glaube ich, einen Schachclub. Ja. Spielen Sie auch gerne Schach?
Ich habe früher als Kind, als Jugendlicher sehr viel Schach gespielt. Jetzt schon lange nicht mehr. Und es gibt im Parlament gibt's auch ein paar Schachspieler, die treffen sich auch, aber dort gar nicht nicht, weil die würden mich alle schlagen. Also ich habe im Moment auch keine Zeit, aber ich spiele gerne Schach. Ja.
Und Sie haben gesagt, eben in Bern kann man Zukunft formen. An welche Probleme oder an welchen Reibungspunkt kommt die Schweiz in die nächsten Jahre?
Ganz generell, glaube ich, wird die Herausforderung von der Schweiz für die nächsten Jahre sein, dass sie immerhin, dass sie es weiterhin schafft, an der Weltspitze zu sein. Ich glaube, die Schweiz ist, wenn man alle, viele Faktoren anschaut, bezüglich Wohlstand, bezüglich Stabilität, bezüglich, Innovation, Wirtschaftskraft und so weiter, ist die Schweiz überall sehr, sehr weit vorne. Und ich glaube, das wird die wichtigste Herausforderung sein, dass man das, was wir jetzt erreicht haben, auch für kommende Generationen kann weiterführen. Das wird nicht ganz einfach werden.
Ich sehe einfach immer mehr auch in der Gesellschaft die Abschottung. Also man sucht nicht mehr so den Konflikt oder die Reibung. An was liegt das? Ist es der Druck?
Wenn ich das wüsste, wäre ich, glaube ich, ein gemachter Mann. Ich kann es auch nicht sagen. Ich stelle es aber auch fest, wie sie, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt auch in der Schweiz am Schwinden ist. Oder? Es gibt immer weniger Bereitschaft, auf die anderen zuzugehen. Es gibt immer weniger Bereitschaft, auch Lösungen gemeinsam zu finden und auch Kompromisse zu finden. Und das führt dazu, dass wir Erscheinungen haben wie in Frankreich, wo die Gilets jaunes eigentlich das ganze politische System zu unterobsi bringen und Instabilität bringen. Wir müssen schauen, dass auch in der globalisierten Gesellschaft alle Menschen mitkommen. Und dass da für alle Menschen, alle Menschen können teilhaben an diesen guten Entwicklungen, an dem Fortschritt und auch am Wohlstand. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten. Also der gesellschaftliche Zusammenhalt, der ist auch in der Schweiz am Schwinden. Es ziehen sich viel mehr einfach so ein bisschen Leute in ihre Bubble zurück, ja, und suchen eigentlich nur noch den Kontakt mit Leuten, die gleicher Meinung sind. Und das hat, vielleicht hat das auch mit den Social Media etwas zu tun.
Das ist wahrscheinlich eine Kehrseite von der Digitalisierung. Richtig, ja. Aber das mit der Bubble finde ich immer so schön, weil ich suche natürlich die Reibung auch im Zug und so. Mhm. Und ich höre manchmal dann, wie die Blase platzt.
Ja.
Und dann werde ich angeschaut, das käme ich vom Mond.
Also, ich kann mir das gut vorstellen, dass Sie natürlich eine Person sind, wo die Leute natürlich herausfordern, oder? Weil es ist für viele Leute ja nicht alltäglich, oder? Dass sie mit Menschen mit Beeinträchtigung in Kontakt kommen. Und ich glaube, das ist etwas, was sie durchaus können nutzen.
Ja, so ein bisschen Underdog manchmal. Aber absolut, was mich ja sehr würde interessieren, wie wichtig ist in der Politik Person?
Sie ist immer noch sehr wichtig. Sie ist immer noch sehr wichtig. Ich glaube, man darf auch in der Politik nie den menschlichen Faktor unterschätzen. Es ist enorm wichtig, ob Leute miteinander auskommen können, ob Leute miteinander auf eine gute Art streiten können und ob Leute miteinander dann aber auch gemeinsam Lösungen finden können. Ich glaube, das darf man nie unterschätzen. Es geht auch in der Politik, einerseits geht es natürlich um die Sache, aber wir wissen alle, der menschliche Faktor, wer mag wen oder wer kommt mit jemandem weniger gut aus oder wie gibt sich jemand kompromissbereit oder gesprächsbereit, das spielt eine enorm wichtige Rolle, auch in der Politik.
Das nehme ich schon an, auch ich, oder sagen, ich mache das für die Gesellschaft, mhm, aber ich, es wäre gelogen, wenn ich nicht würde sagen, es ging auch ein bisschen um mein Ego. Also,
ja, ich meine, das ist Triebfeder von jedem Mensch. Er hat ein Selbstbewusstsein, er will etwas erreichen. Und das ist auch letztlich das, was uns zu Leistungen motiviert. Also von dort her ist das normal.
Und Sie haben ja auch auf Ihrer Homepage eine Literaturliste.
Ja.
Wie ist es zu der gekommen und was wollen Sie mit der aussagen?
Also, man muss sagen, die Literaturliste, da geht es mir vielleicht wie Ihnen. Oder? Sie machen das jetzt auch schon länger, Jans rollende Welt, und haben noch nicht so viel Beachtung gefunden. Und genauso die Literaturliste, die habe ich seitdem ich im Nationalrat bin, habe ich auf dieser Homepage immer ein bisschen geschrieben, welche Bücher ich lese und welche Bücher mir gefallen haben. Das hat früher noch niemand beachtet. Jetzt wird es ein bisschen mehr angeschaut. Ich finde, es gibt eine Seite von mir, wo auch da ist. Und ich finde, wenn man die Bücher mal anschaut, ich finde, die Lektüre, die ich da habe, da beschreibe ich ein bisschen, was ich da davon halte. Das sind so Empfehlungen.
Die habe ich auch mir zu Gemüte geführt, also ja, drei Bücher.
Sehr gut.
Die erste ist der Bodo Strauss, ja, Herkunft. würde ich so nie lesen, wenn ich jetzt mich nicht hätte müssen oder auf sie vorbereiten.
Sie ernste, sie
ernste. Nein, ist noch spannend gewesen. Okay. Ist noch spannend gewesen, weil ich kann viel teilen, aber ich habe mich dann immer so gefragt, er ist ja sehr wehmütig, also so im Rückblick, aber ob die Wehmut wirklich der Vater hätte wollen.
Das ist eine gute Frage. Das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, er beschreibt ja eigentlich seine eigene Herkunft, seine eigene Biografie und vor allem auch sein Verhältnis zum Vater. Was mich bei dem Buch aber immer auch fasziniert hat, ist einerseits die Sprache.
Ja.
Sie ist ein bisschen kompliziert, das muss man zugeben.
Ich habe das Hörbuch genommen.
So. Okay, dann haben sie, ja, das müsste ich auch mal machen und mal schauen, wie das tönt. Aber die Sprache von Bodo Strauss fasziniert mich immer sehr. Und das Zweite ist, wie er beschreibt eigentlich eine Welt, die man heute schon gar nicht mehr kennt. Und das hat mich fasziniert. Es ist ja noch nicht so lange her.
Nein,
es ist ja eigentlich sein Vater, etwas im Vater. Und wie sich doch die Welt oder Deutschland in dieser Zeit verändert hat, das hat mich sehr fasziniert.
Und nachher habe ich dann vom Ian McVaughan, glaube ich, Nussschale gelesen. Und ich habe es sehr cool gefunden, mal eine ganz neue Art. Und auch wie der Embryo seine Welt wahrnimmt und auch schon ein Weinspezialist ist, weil seine Mutter natürlich Wein trinkt. Ja. Aber auch wenn er gesagt hat, die Welt ist eigentlich schrecklich oder auch rasant bei der Geburt, wo ja dann das aufhört, freut er sich eigentlich auf das Chaos. Mhm. Oder? Mhm. Das war sehr spannend gewesen, finde ich. Also natürlich immer ein Roman und so, aber es hat Ansätze, die spannend sind.
Ja, ich finde, der Ian McEwan finde ich deshalb ein faszinierender Schriftsteller, weil er nimmt so ein gesellschaftliches Thema auf und verpackt es nachher in eine sehr unterhaltsame und auch spannende Geschichte. Oder? Und bei dieser Geschichte geht es ja darum, dass der Embryo merkt, dass er eigentlich umgebracht werden, oder dass ein Mord passiert ist, dass sein Vater umgebracht wird oder werden sollte und dass er da versucht, aus dem Mutterleib raus das zu verhindern und da dagegen zu arbeiten. Das ist eine interessante Perspektive, aber es geht letztendlich natürlich, genau wie Sie richtig sagen, geht darum, was macht das Leben aus? Oder? Ist das Leben, das er sieht, die Welt, die ihn erwartet, das ist keine schöne. Und er erlebt ja schon, bevor er geboren wird, sehr viel Hass. Ja. Aber trotzdem freut er sich, wenn er auf die Welt kommen kann. Das ist irgendwo noch eine gute Pointe.
Das ist so. Und auch beim Rolf Lappert über den Winter habe ich einfach wieder müssen feststellen, wie er das gut hätte in ein Buch hineinschreiben können, die Wegweise, die man im Leben hat. Ja. Oder? Ja. Und sich dann aber gleich auch muss mit der Vergangenheit auseinandersetzen, aber nicht sich diktieren lassen von der Vergangenheit, sondern als wertschätzend und auch als kritisch anschauen.
Ja. Oder es zeigt auch im Roman, es zeigt jeder Mensch, wenn er mal eine Zeit lang auf der Welt war, trägt er einen Rucksack mit sich. Oder? Jeder Mensch hat eine Vergangenheit, jeder Mensch hat auch etwas erlebt in seiner Vergangenheit, das nicht nur gut war, er hat Krisen durchgemacht. Und wie man mit dieser Beeinträchtigung umgeht, das zeigt der Lappert sehr schön. Ja.
Und ich habe noch Bücher gelesen, aber nicht in zu vielen Literaturlisten, aber der Herr Camus ist, glaube ich, auch jemand, der sie sehr beeinflusst hat. Oder?
Ja. Ja und nein. Ich glaube, die Existenzialisten sind wie ein Albert Camus oder ein Sartre, sind eine grosse Herausforderung, weil sie eigentlich sehr pessimistisch über das Leben reden und die Existenz sehr, sehr düster sind. Und ich habe dann einfach festgestellt, so, wenn sie dann ein bisschen älter geworden sind und wenn es gegen das Lebensende gegangen ist, sind sie dann nicht mehr so düster gewesen. Ich glaube, der Camus stellt ganz, ganz radikale Fragen. Wie muss man sich entscheiden oder wie entscheidet sich ein Mensch in ganz bestimmten Extremsituationen? Aber es ist mir dann schon ein bisschen zu wenig optimistisch, was dann rauskommt.
Wohl bei der Pest, also bei seinem Buch, hat er ja also wirklich Stereotypen. Und gleich hat einer, der gleich in dem ganzen Elend gleich als Menschlicher glaubt.
Ja.
Oder? Also,
da das ist ein positives Beispiel. Da haben Sie völlig recht. Oder? Ich habe jetzt eine andere Werte gedacht. Aber dort zeigt er natürlich auch, dass ein einzelner Mensch eben Differenz kann ausmachen kann. Ja. Dass er sich gegen den ganzen Mainstream und gegen alle anderen kann stellen, indem er auf sein Gewissen und ja, auf sein eigenes Gewissen sich verlässt und dann eben auch etwas Gutes
kann machen. Ja, und er halt so sagt, ich stehe hier und kann nicht anders.
Ja,
oder?
Ja.
Weil Autor hat sie denn sonst so prägt, philosophisch oder so?
Mich haben ein paar Philosophen prägt, weil sie so, also Nietzsche oder Schopenhauer, weil sie auch einen sehr kritischen Blick auf die Welt hatten. Und ich finde, das sind Menschen, wo man lesen kann, wo man fasziniert ist und wo man dann muss mit ihnen ein bisschen diskutieren. Also ich lese sehr viel, geht mir auch in der Politik ein bisschen so. Ich bin eigentlich weniger interessiert an Leuten, die das Gleiche sagen wie ich oder gleich denken wie ich, sondern ein bisschen reibig, die ein bisschen Widerstand geben, wo immer ein bisschen eine andere Meinung haben, weil mit der Auseinandersetzung mit anderen Meinungen lernt man für sich selber am meisten. Oder? Und das heisst nicht, dass man dann immer den anderen nachredet, aber Diskussion, der gute Streit, das ist etwas, was in der Demokratie unglaublich wichtig ist. Und darum habe ich das auch ein bisschen so in meinem Leben. Ich achte vor allem Leute, die eine andere Meinung haben und die auch begründet und die ein bisschen kritisch sind.
Ich mag sehr gut, also sehr gerne auch Stoiker. Also
ja.
So Seneca finde ich immer sehr, natürlich, das ist auch sehr radikal, wenn er sagt, eigentlich musst du nichts machen, weil du stirbst irgendwann, aber es holt dich wieder am Boden ab. Also,
ja, oder so es ist natürlich gerade Stoiker sind gerade in einer modernen Gesellschaft, in einer reichen Gesellschaft, wie das die Schweiz ist, oder? Sind das gute Hinweise, wie kann man, von was hängt das Glück ab? Oder?
Ja.
Und das sind, für die Stoiker ist das ganz klar gewesen, das Glück hängt nicht von den materiellen Gütern ab, sondern das Glück hängt davon ab, wenn ich zufrieden bin. Oder? Und je weniger dass ich will, desto zufriedener bin ich. Das muss man jetzt nicht so sehen, aber ich glaube, die Stoiker haben gezeigt, wie man auch in einer materiell reichen Welt eben glücklich kann sein, mit ein bisschen weniger.
Das ist so. Und halt ein bisschen pointiert auch ein bisschen,
ja,
auch ein bisschen herausfordernd.
Richtig.
Aber haben Sie mir noch einen Büchertipp, wo ich, also so einen Roman oder so?
Ah, Jesus, da bin ich jetzt im Moment gerade ein bisschen überfordert. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Joël Dicker einen neuen Roman geschrieben hat, dass der auf Deutsch rausgekommen ist. Und ich habe seinen Roman, das Verschwinden des Harry Kever, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber das habe ich ein ganz tolles Buch gefunden. Und das Neue vom Joël Dicker, das würde ich kaufen. Also ich werde es kaufen.
Das
es muss, glaube ich, sehr spannend sein.
Das nehme ich dann auch wieder sehr zur Kenntnis. Und eben, Herr Pfister, wenn Sie mal irgendwie bei Elementa das Thema Behinderung thematisieren, ich bin jederzeit da und würde auch erklären und vielleicht Hilfestellungen geben oder auch einfach an den Kindern vielleicht das ein bisschen näher bringen. Also das ist Ihre Sache, da käme ich auch.
Das
also
ist sehr, sehr nett und das nehme ich sehr, sehr gerne auf und Sie können sich darauf verlassen, dass Sie mal eine Einladung bekommen an die Elementa.
Und was bedeutet Ihnen Venedig? Weil ich habe den Doc gesehen.
Ja.
Ich habe den Doc gesehen über Sie.
Ja.
Und Venedig.
Aber Venedig ist einfach ist für mich die schönste Stadt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das ist, man kann durch Venedig laufen, man muss nicht auf diesen Touristenpfad laufen,
okay.
Aber man kann jede Ecke anschauen und es ist überall schön. Es ist, alle zwei Jahre gibt es dort eine tolle Ausstellung, die Biennale, Kunstausstellung. Für uns, für meine Frau und für mich ist Venedig einfach die Stadt, wo wir uns sehr, sehr wohl fühlen.
Und wann schreiben Sie einen Roman? So?
ich verrate Ihnen ein Geheimnis, also das habe ich jetzt wirklich noch nie. Ich bin an einem Buch schreiben.
Okay.
Aber ich werde das Buch erst einmal dann veröffentlichen. Ich bin schon seit 10 Jahren immer noch ein bisschen an einem Buch. Es langt nicht, es kommt nicht gut. Und jetzt als Politiker will ich es auch nicht veröffentlichen, weil dann fragen sich alle, was ist politisch und wen meint er da? Aber vielleicht so, wenn ich dann mal aufhöre mit der Politik, dann fange ich an, das Buch veröffentlichen und noch vielleicht weitere schreiben.
Ja, und vielleicht komme ich dann ein Exemplar über, das würde mich sehr freuen. Auch auf
das können Sie sich verlassen, dass Sie ein Exemplar überkommen.
Und jetzt so im Wahljahr gibt es auch Ferien, oder? Wie entspannen Sie sich, auch außer zu lesen?
Ja, also ich entspanne mich wie viele auch, indem ich schon auch Ferien habe, aber jetzt in einem Wahljahr habe ich tatsächlich keine Ferien. Ich versuche im Sommer mit meiner Frau 2 Wochen ein bisschen in der Schweiz umeinander zu fahren oder zu wandern oder so. Wir bleiben in der Schweiz das Jahr und das muss lange, aber der Wahlkampf, der hat natürlich jetzt schon angefangen und das erfordert schon ein bisschen viel Arbeit.
Und welche Themen sind im Wahlkampf so aufbrechen? Eben, Sie sagen die grüne Welle, aber...
Sicher die Umweltfragen, wie gehen wir anständig mit der Umwelt um und gleichzeitig schauen wir, dass die Wirtschaft kann florieren. Das ist die grosse Herausforderung, die wir haben. Dann haben wir im Sozialwesen haben wir sehr viele Baustellen. Gesundheitskosten sind am explodieren. Das wird sicher auch ein Thema. Und unser Verhältnis zu Europa. Das sind die 3 grossen Themen, wo wir im Wahlkampf darüber werden diskutieren und wo die CVP gute Lösungen hat.
Aber was brennt den Wählern? Also wenn Sie jetzt mit Leuten reden, was brennt?
Sorgenthema Nummer 1 ist tatsächlich sind die hohen Kosten im Gesundheitswesen. Prämienbelastung, die hat jetzt, das plagt im Moment die Leute am meisten. Dann gibt es auch viele Leute, die sich Sorgen machen, ob ihre Rente gesichert ist. Mhm. Und dann natürlich schon die Frage, wie geht es mit Europa weiter, wie können wir die Bilateralen weiterentwickeln, was passiert, wenn wir im Sommer keine gute Lösung haben mit der EU. Das werden dann schon Fragen sein, die im Wahlherbst entscheidend sind.
Sind Sie da zuversichtlich? Sind wir nicht zu viel verraten?
Ja, Mama, ich bin nicht so zuversichtlich. Ich glaube, die Schweiz muss jetzt auch ein bisschen die Nerven bewahren. Wir dürfen das Rahmenabkommen so nicht unterzeichnen. Es hat viele Punkte drin, die für die Schweiz aus meiner Sicht nicht akzeptabel sind. Aber wir müssen uns gewähren sein, dass die EU nicht sehr freundlich auf die Schweiz wird reagieren. Aber ich glaube, das müssen wir halt aushalten. Und ich glaube, wenn wir dann das aushalten, 1, 2, 3 Jahre, dann kommen wir vermutlich zu einem besseren Verhältnis zu Europa.
Und das hat ja die Schweiz auch ausgezeichnet. Also,
es hat auch die Schweiz ausgezeichnet, dass sie durchaus ein freies und souveränes Land ist in Europa und dass sie auch nicht gerade jeden Vertrag immer zuerst unterzeichnet, sondern auch ein bisschen ihre eigenen Interessen im Vordergrund stellt. Das finde ich richtig.
Wir wären eigentlich schon am Schluss und am Schluss gibt es 2 Fragen noch. Warum haben Sie für das Interview zugesagt?
Ich sage grundsätzlich für fast jedes Interview zu. Also ich finde, es ist die Aufgabe von einem Parteipräsidenten oder von einem Politiker, sich den Medien oder den Journalisten oder auch Zeitgenossen zur Verfügung zu stellen, Rede und Antwort zu stehen. Und insofern habe ich dort sehr schnell zugesagt, wo Ihre Anfrage gekommen ist.
Und wie haben Sie es jetzt gefunden? Weil Sie haben viele Interviews gegeben.
Hochprofessionell. Sie sind besser vorbereitet als manche andere Journalisten.
Danke,
Sie
danke.
Haben, von dort her kann ich Ihnen eigentlich nur viel Follower wünschen, viele Leute, die sich Ihre Produkte anschauen und dass Jans Rolle in der Welt dann wirklich auch ein Erfolg wird.
So, richtig ins Rollen kommt, das hoffe ich auch. Genau. Und Herr Pfister, wie jeder Gast, haben Sie noch Schlusssegment, wo Sie irgendetwas können auf den Weg geben können, philosophisch. Ich weiss, Politiker erzählen nicht so gerne Witz, aber das dürften Sie auch.
Ja,
wie sie wollen. Die also, letzten Minuten gehören rein und der Zuschauer, ich klinke mich da aus und sage noch einmal recht herzlich Dankeschön.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Gelegenheit zum Interview. Im Witze erzählen, spontan, das ist eine ganz schwierige Übung, das können nur ganz wenige Menschen. Aber ich danke allen Zuschauern, die dem Interview zugeschaut haben. Verfolgen Sie Jans Rolle in der Welt noch ein bisschen weiter, wie sie weiterrollt und wie sie ins Rollen kommt. Und im Herbst haben wir Wahlen. Die Hauptsache ist, sie gehen wählen, weil es ist ein Privileg in der Schweiz, dass wir in der direkten Demokratie so viel wählen und abstimmen können, sollten wir es alle auch nutzen. Und auf Wiedersehen.